Herzlich willkommen zu meiner heutigen Sonntagspredigt. So kann mein Leben gelingen. Teil 2 ist heute dran aus Römer 12, die Verse 15 bis 21. Wer sehnt sich nicht danach, in wahrer Freiheit leben zu können? Doch was ist Freiheit? Und wie leben wir sie? Freiheit heißt ja bekanntlich nicht, ich kann machen, was ich will, denn sie hat eine natürliche Begrenzung. Meine gelebte Freiheit begrenzt sich an der gelebten Freiheit des Nächsten. Und so muss es Regeln und Ordnungen geben, um in wahrer Freiheit leben zu können. Gibt es sie nicht, herrscht Anarchie. Für uns Christen bindet sich gelebte Freiheit immer an Jesus Christus und an seinen Auftrag, Liebe zu leben. Der Weg zur wahren christlichen Freiheit ist der Weg gelebter Liebe. Und um richtig und verantwortungsbewusst Liebe mit Leben füllen zu können, gibt Gott uns seine guten Regeln und Ordnungen. Im Römerbrief, im 12. Kapitel, finden wir über 20 solche besonderen Schätze, die uns zeigen, wie gelebte Liebe Form annehmen kann. In meiner letzten Predigt ging es um die ersten 12 Begriffe und heute heben wir weitere 8 Schätze. Römer 12, 15 bis 21. Ich lese. Paulus schreibt dort: Wenn andere fröhlich sind, dann freut euch mit ihnen. Weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander und streitet nicht. Versucht nicht immer wieder hoch hinaus zu wollen, sondern seid euch auch für geringe Dinge nicht zu schade. Hütet euch vor Selbstüberschätzung und Besserwisserei. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Seid darauf bedacht, allen Menschen Gutes zu tun. Soweit es irgend möglich ist und an euch hängt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Liebe Freunde, denkt daran, dass es nicht eure Sache ist, euch selbst Recht zu verschaffen. Überlasst dieses Urteil vielmehr Gott, denn er hat gesagt: Es ist allein meine Sache, das Urteil zu fällen. Ich werde alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, dann gib ihm zu trinken. So wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Du wirst ihn überwinden. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch Gute. 8 gute göttliche Ordnung betrachte ich heute. Deren Beachtung führt uns zu einem Lebensstil der gelebten Liebe und damit in die Freiheit. So kann mein Leben gelingen. Das erste, liebende Anteilnahme. Wenn andere fröhlich sind, dann freut euch mit ihnen. Weint aber auch mit den Trauernden. Ich habe eine besondere Gabe darin, mich ab und zu wie ein Elefant im Porzellanladen zu bewegen. Mir fehlt manches Mal die Empathie, zu spüren, wann ich schweigen sollte und wann es angebracht ist, auf Menschen emotional einzugehen. Und um dieses Mitgefühl geht es hier. Zu erspüren, wie geht es dem anderen und wie kann ich dieser Person meine Zuneigung bringen? Hier wird der emotionale Bereich meiner gebenden Liebe angesprochen. Ist mein Mitgefühl echt oder künstlich aufgesetzt? Denn oberflächliches Mitleid kann auch sehr schnell verletzen. Vor Jahren hatte ein Mann in unserer Gemeinde seine Frau durch einen tragischen Unfall verloren. Alle waren sprachlos. Und viele meinten nun mit guten Worten irgendetwas Tröstendes sagen zu müssen. Ich fragte ihn später einmal, was ihm denn Trost gewesen sei. Und er sagte: All die vielen Worte rauschten an mir ungehört vorbei. Aber es gab Menschen, die saßen einfach bei mir. Sie sagten nichts und sie weinten mit mir. Das hat mir viel bedeutet. Ein zweiter Schatz, Einmütigkeit. Seid einmütig untereinander und Streitet nicht, ist die Aufforderung von Paulus. Mit der Bibel als Gottes Wort und mit unserem Herrn Jesus Christus als unserem Vorbild ist die wichtigste Grundlage zur Einmütigkeit in der Gemeinde gegeben. Von Christus herkommend soll sich unser Miteinander anhand der guten Ordnungen Gottes gestalten. Natürlich gibt es immer wieder Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Erkenntnisse. Das gehört nun einmal zum Miteinander einer großen Gemeindefamilie dazu. Aber darüber darf es nicht zum Streit kommen. Wir müssen darüber reden, Argumente austauschen und dann zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Dazu braucht es Liebe, Rücksicht, Toleranz und auch die Akzeptanz der anderen Meinung. 7 kurze Aussagen, wie eine Gemeinde einmütig zusammenstehen kann. Das erste, gemeinsam ringen wir vor Gott darum, seinen Willen zu erkunden, zu entdecken, was Gott will und das dann auch umzusetzen. Als zweites setzt jeder seine Gaben und Möglichkeiten ein, aber auch so, dass sie der Wertschätzung des anderen bedarf. Ich muss die Gaben des Nächsten genauso wertschätzen, wie er die meinen. Und es geht als drittes darum, dann einander zur Ehre Gottes liebevoll zu dienen. Weiter muss ich bereit sein, mich auch mal zurücknehmen zu können, wenn als Ergebnisprozess eine andere Meinung herauskommt, als wie ich es gerne hätte. Gerade hier muss das Prinzip dienender Liebe greifen. Und bin ich bereit, um der Sache willen einen gemeinsamen Nenner zu finden? Und stehe ich dann auch öffentlich zu den gemeinsam getroffenen Ergebnissen, auch dann, wenn ich es theoretisch anders gewollt hätte? Ich muss dazu stehen, auch öffentlich. Und bei Meinungsverschiedenheiten bin ich bereit, so lange darum zu ringen, bis alle ein Ergebnis mutig mittragen können? Wenn das Team eine Entscheidung, zum Beispiel mehrheitlich oder gar einmütig trifft, dann muss ich mich darunter stellen und darf nicht als Bremser auftreten, ganz gleich, wie die Entscheidung ausgefallen ist. Und bedenken wir als siebtes, Gottes Geist redet durchaus unterschiedlich. Und ich will sein Reden im anderen anerkennen, auch wenn es nicht meiner Auffassung oder Erkenntnis entspricht. Das Resultat? Gemeinsam getroffene Ergebnisse müssen auch gemeinsam getragen werden. Und dafür wird gemeinsam dann auch öffentlich eingestanden. Denn Einmütigkeit ist der Mut zur Einheit. Einen dritten Schatz gibt Paulus uns mit. Demut im Leben. Versucht nicht hoch hinaus zu wollen, sagt er. Seid euch auch für die geringen Dinge nicht zu schade. Hütet euch vor Selbsteinschätzung und Besserwisserei. Ich will etwas erreichen und dafür setze ich mich ein. Gegebenenfalls setze ich auch meine Ellbogen ein. Ich setze mich durch, weil ich... Nein, in der Gemeinde Jesu Christus geht es nicht um Menschen und um deren Meinung oder Erkenntnisse. Es geht zuerst einmal um Jesus und vor allem darum, in Beziehung zu investieren, Liebe zu leben. Das ist Gemeinde. Wie oft verliert sich Gemeinde in endlosen Nebensächlichkeiten oder in schädlichen theologischen Diskussionen? Bedenken wir können Gottes Gedanken und vor allem seine Gnade doch nur bruchstückhaft erfassen. Vor seiner Weisheit müssen wir Menschen kapitulieren, werden ganz klein und müssen bekennen, wie wenig wir wissen und wie wenig wir letztlich auch verstehen. Geistliche Demut ist angesagt, auch gerade in einer Gemeinde. Jegliche Form theologischer Besserwisserei wird einer Gemeinde letztlich nur Schaden zufügen. Gott möchte, dass wir im kindlichen Glauben leben, so wie es jedem von uns gegeben ist. Und meine Erkenntnisse sind zuerst einmal für mich und nicht für meine Nächsten. Ich darf sie weitergeben, ja, muss es aber der Person überlassen, ob sie es annimmt oder gar zu anderen Erkenntnissen kommt. Und das muss ich dann auch annehmen können. Das Bibelwort, was Jesus uns im Lukas 17, Vers 10 sagt, trifft es eigentlich sehr gut. Jesus sagt dort, wenn ihr mir gehorcht, sollt ihr auch sagen, wir haben keine besondere Anerkennung verdient. Wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Und das betrifft alle Bereiche meines Lebens, meines Redens, meines Denkens und meines Handelns. Diese Haltung, sich selbst nicht für so wichtig zu nehmen, entspannt kolossal. Denn es ist immer noch Jesu Gemeinde, in der ich bin. Ich darf in ihr einen Dienst tun, aber dabei immer auch wissen, meine Identifikation liegt nicht in meinem Dienst oder in der Theologie oder gar in der Gemeinde. Sie liegt in meiner Beziehung zu Jesus begründet. Von dort her bekomme ich meinen Wert und natürlich auch meine Identifikation. Niemals bekomme ich sie von Menschen und schon gar nicht durch einen Gemeindedienst. Und dann gibt es als Viertes das Vergeltungsverbot. Paulus sagt, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Nochmal kommt Paulus darauf zurück, nicht zu vergelten. Das Prinzip damals, was ja noch galt vom Alten Testament her, Auge um Auge und Zahn um Zahn, das gilt im Neuen Testament nicht mehr. Jesus hat es ganz klar in Matthäus 5, 38 bis 42 aufgehoben. Das Vergeltungsprinzip überwindet keine Gegnerschaft, sondern gießt höchstens noch Öl ins Feuer hinein. Und darum sind wir Christen aufgefordert, diesem Prinzip das Wesen der Liebe entgegenzustellen. Wo tragen folgende Ansprüche dazu bei, dass das Prinzip der Vergeltung aufrechtzuerhalten ist? Die Sätze, wie du mir, so ich dir. Der Satz, er bekommt doch nur, was er verdient. Oder, das werde ich ihm heimzahlen. Er oder sie hat mich verletzt. Jetzt gehe ich diesem Menschen aus dem Weg. Der ist ja sowieso ein hoffnungsloser Fall. Nein, genau das sollen wir nicht tun und auch nicht so denken. Jesus selbst ist uns hier Beispiel. Ihm ist in der Kreuzigung schreiendes Unrecht geschehen. Aber er weiß sich im Willen Gottes. Und so kann er das Unrecht annehmen, ohne auf Vergeltung zu sinnen. Er fügt sich dem Willen Gottes. Frage: Muss ich alles Unrecht einfach nur aushalten? Antwort: Nein. Denn wo mir jemand bewusst Schaden zugefügt wird, habe ich drei Reaktionsmöglichkeiten. Ich kann mich entscheiden, nach 1. Petrus 4, Vers 8, über das Vergehen des anderen den Mantel der Liebe zu legen, ohne darauf zu reagieren. So tat es zum Beispiel Jesus in seiner Kreuzigung. Er segnete jene, die ihm Böses zugefügt haben. Als Zweites, so sagt es Jesus in Matthäus 18, ab Vers 15, kann ich das persönlich klärende Gespräch suchen. Dabei ist es natürlich auch möglich, sich zuvor mit einem Seelsorger oder Ratgeber auszutauschen und wenn sie es für angebracht halten, sogar zusammen mit ihnen eine Klärung des Sachverhaltes herbeizuführen. Und ja, natürlich darf ich auch im Einzelfall mir juristische Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben Rechte. Und auch wir Christen haben Rechte. Und die dürfen wir einfordern. Es geht dabei nicht darum, dass ich Unrecht mit Unrecht aufwerte, sondern es geht darum, dass ich deeskalierend wirke und niemals einem anderen Schlechtes wünsche oder gar Vergeltung will. Darum geht es. Dann sagt Paulus als Weiteres, erweise allen Menschen Gutes. Seid darauf bedacht, allen Menschen Gutes zu tun. Das versteht sich von selbst. Das ist das Zeichen gelebter Liebe. An die Seite des anderen zu treten, um ihm zu dienen, ihm zu helfen, ihm Gutes zu tun. Gar keine Frage. Die Bibel ist voll von solchen Aussprüchen und von solchen Beispielen. Aber auch denen, die ich nicht mag oder die mich nicht mögen? Ja, natürlich. Aber wie gehe ich mit diesen Menschen um? Hier hilft mir die Geschichte um Paulus und Barnabas nachzulesen, Apostelgeschichte 15 ab Vers 36. Sie kommen über die Personalie Markus in einen heftigen Streit, so dass sie letztendlich getrennte Wege gehen. Aber weil die Gemeinde beide segnet, ist es für mich ein Zeichen, dass sie ihren Streit friedlich beigelegt haben. Aber sie haben sich getrennt. Ich kann nicht mit jedem Menschen in der Sandkiste spielen. Manche Menschen liegen mir einfach nicht. Andere sehr wohl schon. Und manches Mal ist es kluge und weise, eine gesunde räumliche Distanz aufzubauen, um eben nicht in einen Streit zu geraten. Aber dabei muss mir diese Person wichtig und wertvoll bleiben. Denn sie ist auch Jesus genauso wertvoll und sie ist von Jesus geliebt, so wie ich geliebt bin. Und ich muss in der Lage sein, jeder Person, egal wer es ist, segnen zu können und dieser Person Gutes zu tun. Diese Aufforderung bleibt bei aller Menschlichkeit bestehen. Und dann sagt Paulus, haltet mit allen Menschen Frieden, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, in Klammern nicht von anderen, sondern von euch abhängt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Es ist meine Verantwortung, Streit und Unfrieden aus dem Weg zu gehen und selbst kein Öl in das Feuer möglicher Auseinandersetzungen zu gießen. Das ist meine Verantwortung. Aber wie kann ich mit allen Menschen im Frieden leben? Auch hier gelten diese drei wichtigen Prinzipien. Ich kann den Mantel der Liebe über die Vergehen des anderen legen und aus ehrlicher Liebe herausschweigen. Ich kann das konstruktiv klärende Gespräch suchen, gegebenenfalls mit Hilfe von Ratgebern. Oder aber ich kann einen Brief schreiben, in dem ich diese Person um Klärung bitte und zugleich erkläre, dass es mir wichtig ist, zu diesem Menschen in friedlichen Beziehungen leben zu wollen. In so einem Brief gilt, in der Kürze liegt die Würze, weil das Geschriebene auch gegen mich verwendet werden kann. Es ist immer ratsam, bevor ich so einen Brief abschicke, dass ich meinen Seelsorger oder Ratgeber einmal drüber lesen lasse und vielleicht müsste manche Formulierung noch dann geändert werden. Was ist aber, wenn der andere mit mir gar nicht im Frieden leben will, obwohl ich mich darum bemüht habe? Dann kann ich nichts machen. Dann ist diese Beziehung nicht möglich. In diesem Fall empfehle ich eine Kontaktsperre als Selbstschutz. Christen sollen sich generell so verhalten, dass sie andere nicht unnötig provozieren und keinen Streit auslösen. Es liegt in unserer Verantwortung, alles nur erdenklich dazu beizutragen, dass Frieden herrschen kann. Im persönlichen Umfeld, in der Gemeinde, ja, sogar in der Welt, in der ich lebe. Ein weiterer Schatz, den wir bekommen. Verzichtet auf Rache. Paulus schreibt im Vers 19, liebe Freunde, denkt daran, dass es nicht eure Sache ist, euch selbst Recht zu verschaffen. Überlasst dieses Urteil vielmehr Gott. Denn er hat gesagt, es ist allein meine Sache, das Urteil zu fällen. Ich werde alles vergelten. Hier geht es nochmal um dieses Vergelten, Recht zu schaffen in dem Sinne, dass ich Vergeltung übe. Das ist damit gemeint. Noch einmal geht Paulus darauf ein, wie wir uns mit persönlichen Gegnern auseinanderzusetzen haben. Niemals darf ich mich für empfangenes Unrecht rächen. Wir sollen unsere Angelegenheiten in die Hand Gottes legen und vertrauen, dass er uns zu seiner Zeit Recht schaffen wird. Aber wie schon gesagt, natürlich darf ich mich wehren, wenn mein gutes Recht in Gefahr ist. Ich darf auch für mein gutes Recht kämpfen. Und wenn so eine Situation eintritt, dann bitte ich Gott, mir zu helfen, dass seine Gerechtigkeit siegen kann und dass er sie uns verschafft. Es geht nicht darum, dass ich alle meine Lebensbelange in Gottes Hand lege. Es geht darum, dass ich alle meine Lebensbelange in Gottes Hand lege, denn er kämpft für mich. Wie er das macht, das ist seine Sache. Und dann kommt dieser so wunderschöne Satz: Investiere Liebe in deine persönlichen Gegner. Römer 12, Vers 20. Handelt so, wie es in der Heiligen Schrift von euch verlangt wird. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Du wirst ihn überwinden. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch Gutes. Oder anders gesagt, beschäme deine Gegner mit guten Taten. Zeige ihnen, dass du sie liebst, indem du ihnen Gutes tust. Ein Pastor hat auf einer Konferenz einen Vortrag gehalten, der von dem nachfolgenden Redner stark kritisiert und zerfetzt wurde. Anschließend musste dieser Redner aus Termingründen rechtzeitig den Saal zu verlassen. Er ging zum Bahnhof, um den Zug noch zu bekommen, und hörte hinter sich Schritte, sah den Pastor auf sich zukommen, dessen Vortrag er so zerrissen hatte. Der Pastor nahm ihm den Koffer ab und trug ihn ohne viel Worte zum Bahnhof. Beschäme deine Gegner mit guten Worten oder mit Taten der Liebe. Das ist es, was Paulus uns hier mitgeben möchte. So hat es Jesus auch getan, als er am Kreuz hing. Er rechtfertigte sich nicht, im Gegenteil. Er segnete die Menschen und betete für sie: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesu Liebe und sein Verhalten müssen so beeindruckend gewesen sein, dass ein römischer Hauptmann, der der Kreuzigung beiwohnte, sagte: Das ist wahrlich Gottes Sohn. Matthäus 27, Vers 54. Das Leben kann so schön und so entspannt sein, wo wir in gereinigten und in friedlichen Beziehungen leben, die geprägt sind von gegenseitiger Liebe. Das ist es, was Gott für uns möchte. Und eingebettet in diese Beziehung wird unser Leben dann richtig gut gelingen können. Darum gibt Gott uns Impulse und Imperative im Neuen Testament, Lebenshilfen auf meinem Weg, um in wahrer christlicher Freiheit leben zu können. Und es ist der Heilige Geist, der uns täglich dabei hilft, diese guten Ordnungen Gottes gerne und in Liebe umsetzen zu wollen. Möge Gott jeden von uns dabei helfen und möge unser aller Leben so zur Ruhe und zum tiefen Frieden kommen. Und möge dann von uns aus ein Lebensstil gelebter Liebe ausgehen, der uns freisetzt, der Menschen dient und der Gott ehrt. Amen.